Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Beo. Wir hören heute den Gottesdienst aus der Freien Missionsgemeinde Frutigen am Zentrum Rheinbrück. Das Thema heute ist Gott im Zentrum, mit dem Bibeltext aus dem Buch Esra, Kapitel 3. Wir haben den Gottesdienst am Sonntag, 1. Februar, aufgenommen. Die Predigt hat der Pastor Christoph Iniger. Die Band begleitet uns im Lobpreis und wir wünschen euch allen eine tiefe Begegnung mit Gott.
Wir sind jetzt in einer Serie zum Buch Esra im Zusammenhang mit unserem Jahresthema Ora et Labora, Bete und Arbeiten. Heute geht es um das Thema in Esra 3 unter dem Titel Gott im Zentrum. Stellt euch mal vor, ihr wärt mit etwa 40'000 Leuten in einem fremden Land, 70 Jahre schon in Gefangenschaft, in der Verbannung, im Exil in Babylon. Und dann habt ihr die Möglichkeit, zurückzukommen in euer Heimatland. Und das etwa 550 Jahre vor Christus. Das Heimatland, die Heimat, Jerusalem, war ein Trümmerhaufen. Schutt, Ruinen, Asche, vielleicht überwuchert mit irgendwelchen Gestrüpp und Dornen. Wenig Menschen haben dort gewohnt. Es hat kaum eine funktionierende Infrastruktur gegeben. Und kein Schutz von Angreifern, weil die Stadtmauer drumherum um Jerusalem war zerstört gewesen von den Babyloniern. Und ihr kommt jetzt zurück, dort an den Ort. Was würdet ihr zuerst tun, wenn ihr heimkommt und das antrefft? In einer Situation, wo es enorm viel Arbeit gibt. Es gibt viel zu tun, Wiederaufbau. In einer Situation, wo Menschen sogar Angst hatten. Angst vor den Angreifern in den umliegenden Völkern. Lasst uns gemeinsam lesen, was das Volk Israel hat da. Esra 3, Kapitel 1 bis 3, möchte ich euch vorlesen. Als der siebte Monat kam und die Kinder Israel in ihren Städten waren, kam das Volk wie ein Mann nach Jerusalem zurück. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks und seine Brüder, die Priester und Zerubabel, der Sohn Sheatiel und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar Gottes Israel, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes, und errichteten den Altar auf seinem Fundament, obwohl sie Furcht hatten von den Völkern in den Ländern und opferten darauf dem Herrn Brandopfer des Morgens und des Abends. Also nachdem, dass sie irgendwo geschaut haben, dass sie wohnen können, in Städten, in den Ruinen, bauen sie den Altar von Gott. Das war das Erste, was sie eigentlich als gemeinsames Projekt in Gemeinschaft, das steht dort, eines Mannes, also gemeinsam haben sie gesagt, wir bauen jetzt den Altar von Gott. Und damit sagen sie ganz klar, Gott im Zentrum. Er ist das Wichtigste, ihm wollen wir dienen, der Fokus wollen wir auf ihn richten, er kommt zuerst. Und sie setzen damit ihr Vertrauen voll und ganz auf Gott. Ich meine, sie hätte es so anders machen können. Sie hätte doch sagen können, komm, wir nehmen es selber jetzt in die Hand. Jetzt bauen wir mal auf die Stadtmauer auf, dass wir nicht mehr Angst haben vor diesen Feinden, dass wir nicht mehr Angst haben vor diesen Völkern, die uns angreifen. Nein, sie machen es nicht. Sie bauen zuerst den Altar von Gott. Warum kommt das? Ich glaube, einerseits hat das Volk etwas gelernt. Dass wenn sie nicht auf Gott vertrauen, dann kommt es nicht gut. Weil dass sie 70 Jahre in dieser Verbannung in Babylon hat gelebt, ist eigentlich selbst verschuldet gewesen. Der Prophet Jeremia hat nämlich gesagt, der hat so 660 bis 580 Jahre vor Christus gelebt, und er hat dem Volk prophezeit und gesagt, hey, liebe Freunde, ändert euer Leben von Grund auf. Sonst würde ich euch aus meiner Nähe verstoßen. Und anscheinend haben sie es nicht geändert, weil es ist genau so gekommen, wie es der Prophet hat vorausgesetzt. Sie sind verstoßen worden und 70 Jahre in der Ferne von Gott in einem anderen Land gewohnt. Er hat ihnen dort auch noch andere Sachen gesagt. In Jeremia 7,5 könnt ihr das nachlesen. Geht gerecht miteinander um. Vergiesset nicht das Blut von unschuldigen Menschen. Laufet nicht fremden Götzen nach. Also zusammengefasst kann man sagen, sie haben es selber verbockt. Sie haben die 10 Gebote, die Gott ihnen hat gegeben, als väterliche Weisung, nicht eingehalten. Und so haben sie wie gemerkt, ah, okay, wenn wir nicht auf Gott vertrauen, dann kommt es nicht gut. Und gleichzeitig haben sie auch gemerkt, jetzt ist Gott am Werken unserem Volk. Sie waren in dieser Gefangenschaft, in diesem fremden Land, in der Ferne. Und dann erweckt Gott einen weltlichen König, der Kyros. Das haben wir in Esra 1 gelesen. Ihr könnt das nachhören auf dem Podcast, wenn ihr wollt. Und dann erweckt Gott den weltlichen König und sagt, hey, alle Völker sollen zurück in ihr Heimatland und dort dem Gott von Israel dienen. Ja, der weltliche König, wo Gott sein Herz hat bewegt, hat sogar gesagt, geht und baut den Tempel. Also der Auftrag war eigentlich, geht zurück und betet wieder Gott an. Ist das nicht krass? Und so hat Gott das Herz vom Kyros erweckt. Und das Volk merkt jetzt plötzlich, wow, Gott ist im Wirken. Hier passiert etwas. Und ich glaube, dass das für sie auch ein Grund ist. Umso mehr lernen wir jetzt aus der Vergangenheit und sagen, jetzt vertrauen wir voll und ganz auf Gott. Wir lesen weiter. Esra 3 bis 5. Und dort steht, und sie feierten das Laubhüttenfest. Wie geschrieben steht, und brachten jeden Tag Brandopfer nach der Zahl, wie es vorgeschrieben war. Tag für Tag sein Opfer, danach auch die täglichen Brandopfer und die Neumonde und alle Festtage des Herrn, die geheiligt sind. Und allerlei freiwillige Opfer, die sie dem Herrn freiwillig brachten. Am ersten Tag des 7. Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu bringen, aber der Grund des Tempels des Herrn war noch nicht gelegt. Vielleicht ganz kurz, was war denn das Laubhüttenfest? Eigentlich haben sie sich eben dort gerade daran erinnert, dass Gott schon mal es zurückgeführt hat. Dass Gott es schon mal in die Freiheit hat geführt. Und zwar erinnern sie sich an die Zeit von der Gefangenschaft in Ägypten, wo sie in der Wüste sozusagen in Laubhütten gewohnt haben. Und sie haben dort trotz Wüstenzeit erlebt, wie Gott sie versorgt hat und schlussendlich in das Land geführt hat, wo Milch und Honig fließt. Also sie erinnern, dass Gott eine bessere Zukunft für uns parat hat, dass sie das schon mal erlebt und gleichzeitig, dass wir das auch mal werden haben. Die Juden feiern das heute noch als Erinnerungsfest, als Fest von der Freude am Leben. Und es erinnert auch uns oder soll auch uns daran erinnern, dass da auf Erden wir nur vorübergehend hier sind und eines Tages in der Herrlichkeit vom Herrn im Land, wo es kein Schmerz, kein Leid, keine Not wird geben, im Himmel beim Vater. Was ist für dich das Wichtigste in deinem Leben, wenn es viel zu tun gibt? Was ist für dich das Wichtigste, wenn du Angst hast? Was machst du, wenn es im Job, auf der Arbeit oder eben in der Familie oder im Verein oder wo auch immer du dich engagierst, herausfordernd ist? Oder wenn du Angst hast vor der Zukunft, von einer herausfordernden Situation, wenn du eine Not hast, wenn du vielleicht krank bist? Für die Israeliten war es klar. Es war der Altar. Die Beziehung zu Gott, Gott im Zentrum zu haben und auf ihn zu vertrauen und nicht auf sich selber zu vertrauen. Du fragst dich vielleicht jetzt ein bisschen Altar. Für Gen Z, das heisst nicht Alter, sondern Altar. Und ich werde mit euch das genauer anschauen, was das Altar wirklich heisst. Drei Bedeutungen möchte ich anschauen. Und zwar der erste Punkt, der Altar ist ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Im Alten Testament lesen wir, dass zum Beispiel der Noah, der Abraham, der Jakob, die haben Altar gebaut, und zwar nachdem, dass sie eine Begegnung mit Gott hatten. Nachdem, dass sie eine Gottesbegegnung hatten, oder nachdem, dass sie gemerkt haben, wie Gott sie geführt hat, wie Gott sie gerettet hat, wie Gott eingegriffen hat, haben sie einen Altar gebaut und gesagt, wir sagen damit Gott Danke. Für die Begegnung, für sein Eingreifen. Es war ein Ort von der Begegnung mit Gott. Am Anfang haben sie da einfach Steinhäufchen gemacht und dann später war der Altar in der Stiftshütte und nur später war der Altar im Tempel und den haben sie ja jetzt auch wieder aufbauen, nachdem er zerrissen oder niedergerissen wurde. Aber auch der Tempel und die Stiftshütte, wo der Altar drin war, ist ein Ort, wo Gott gewohnt hat, ein Ort der Begegnung mit Gott. Das Zweite, der Altar als Ort der Versöhnung, der Vergebung. Das Volk hat geopfert zur Sühnung der Schuld, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, erwähnt hier Esra 3. Was ist Sünde? Ich würde sagen, wenn wir an Gottes Ziel vorbeirren, vorbeileben, wenn wir Gott nicht lieben, wenn wir Menschen nicht lieben. Und die Auswirkungen von Sünde ist oftmals, dass Beziehungen kaputt gehen, dass Beziehungen zerstört werden, weil wir nicht liebevoll miteinander umgehen, weil wir egoistisch sind, weil wir neidisch sind, selbstsüchtig sind, weil in uns manchmal ganz viel Böses hochkommt, wo eigentlich die Beziehung zueinander nicht fördert. Eifersucht, Lüge, das würde ich sagen, das ist Sünde. Wie ist das Ganze abgelaufen? Das ist für uns vielleicht schon ein bisschen schwierig vorzustellen. Das Opfern, das machen wir heute zum Glück nicht mehr. Aber es war so, wenn jemand, ein Sünder oder ein Israelit, hat gemerkt, oh, in mir ist etwas nicht gut. Ich habe ein inneres Gewissen, wo ich merke, ah, ich habe etwas nicht gut gemacht. Gegenüber Gott vor allem. Oder gegenüber auch Menschen. Dann hat er ein fehlerloses Tier genommen und hat es zum Tempel oder zur Stiftshütte gebracht, zum Priester. Ein Lamm, ein Geize, ein Stier. Und dann hat er dort seine Hand auf das Tier gelegt, so symbolisch, dass die Schuld, die er hatte, auf das Tier überträgt. Der Priester hat nicht auf den Sünder geschaut, sondern auf das Tier und hat geschaut, oh, genügt das Lamm? Ist es fehlerlos? Ist es sündlos? Und dann haben sie das Lamm sozusagen, oder das Stier oder was auch immer, das Tier geschlachtet und geopfert. Und der Priester hat das Blut aufgefangen und hat es nach einem Altar hergesprengt oder wie man will sagen. Und so hat es Sühnung bewirkt. Also es bedeutet das Wort Sühn, es bedeutet, das hebräische Wort bedeutet Kippur. Es bedeutet bedecken, zudecken, wieder in Ordnung bringen. Also man kann sagen, das Tier ist geschlachtet worden, stellvertretend für die Sünde, für das Versagen vom Mensch. Und jetzt merken wir vielleicht, aha, jedes Opfer im Alten Testament weist auf das vollkommene Opfer her von Jesus Christus. Wir merken, dass der Altar ein Bild auf Jesus ist, dass der Altar ein Bild auf das Kreuz ist. An das, was wir an Ostern feiern, dass Jesus sein Leben hat hergegeben, stellvertretend für uns und hat die Schuld von uns auf sich genommen. Und so ist jeder Altar ein Bild auf den Jesus, der ein für alle Mal hat zahlt für unser Versagen. Johannes 1,29 lesen wir, seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Oder der Paulus, der auffordert, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5,21. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen werden und vor ihm bestehen können. Also der Altar ist ein Bild auf das, was Jesus Christus hat da am Kreuz. Du fragst dich vielleicht manchmal, ja, warum brauchen wir denn Vergebung von unseren Sünden? Warum brauchen wir denn Sühne? Gott ist heilig. Gott ist perfekt. Er ist sündlos. Er will mit uns wohnen. Er will mit uns zusammen sein, hier auf Erden, aber auch in Ewigkeit. Der Himmel ist ein heiliger, perfekter Ort. Ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krankheit und eben auch ohne Sünde. Jetzt können wir sagen, ja, ein perfekter Gott oder ein perfekter Ort fordert perfekte Menschen. Ein heiliger Gott fordert heilige Menschen. Weil Sünde und Schmutz hat dort eigentlich keinen Platz. Aber weil er mit uns, mit dir und mit mir zusammen sein will, reinigt er uns von allen Sünden. Nicht aufgrund von unserer Leistung, sondern aus Gnade, weil er mit dir und mit mir zusammen sein will. Nicht nur hier auf Erden, wo das schon anfängt, sondern in alle Ewigkeit. Gott hat schon immer mit dem Volk wohnen wollen. Ich habe es vorhin kurz angesprochen. Am Anfang haben sie Altar gebaut, nachher in der Stiftshütte Gott mit dem Volk wohnen, dann wieder im Tempel, auch wie es gerade hier in Ezra 3 wieder ein Bild dafür ist, dass der Tempel aufgebaut wird. Und wo Jesus ist gestorben am Kreuz, ist der Vorhang im Tempel zerrissen, als symbolisches Bild. Ich habe ein für alle Mal gezahlt. Und alle, die daran glauben, haben jetzt Zugang zu mir. Zugang zu dem Vater im Himmel, hier auf Erde, aber bis in alle Ewigkeit. Und das ist das, wo Altar, wo der Altar als Ort der Versöhnung eigentlich meint. Der Altar ist aber auch ein Ort von Hingabe. Im Gegensatz zu andere Opferformen wird ja hier das Brandopfer erwähnt und dort hat man wirklich das ganze Tier vollständig auf dem Altar verbrennt. Und das symbolisiert so die ganze Hingabe. Man hat alles hergegeben und alles verbrennt. Man hat nicht nur irgendwie ein bisschen Fleisch davon gegessen oder etwas davon gehabt, sondern man hat alles verbrennt. Damit sagt das Volk, das das hier macht, und jetzt setzen wir unser ganzes Vertrauen auf Gott. Alles Vertrauen gehört Gott. Und das ist ein starkes Bild eigentlich. Sie haben gesehen, das Volk hat gesagt, hey, jetzt vertrauen wir auf Gott. Jetzt nach dieser Rückkehr aus Babylon, wo wir es irgendwo ein bisschen verbockt, wollen wir und haben wir den Wunsch, nach einem Neuanfang unser Leben ganz Gott herzugeben, ganz Gott zu weihen. Die Idee von Opfern allgemein ist eigentlich nicht, ich versuche mit meinen Taten, dem, dass ich ihm etwas Feines und Gutschmeckiges bringe, Gott gnädig zu stimmen, indem ich ihn glücklich mache, wenn ich viel leiste, wenn ich viel Geschenke mache und viel opfere. Es ist eigentlich ein ganz anderer. Oder manchmal haben wir vielleicht auch das Denken, ja, wenn ich Gott nicht beschenke, dann ist er böse auf mich und dann wird er nicht bestraft. Oder manchmal denken wir vielleicht auch, sind wir auch in der Gefahr, wir machen doch einen Deal mit Gott. He? Ich gebe dir etwas von mir, dass du mir etwas von dir gibst. Oder ich opfere dir etwas, dass du mir dann vielleicht einen guten Geschäftsabschluss gibst. Ich gebe dir etwas, so kann ich etwas empfangen. Aber manchmal merken wir gar nicht, dass schlussendlich bringt Gott das Opfer. Und nicht ich, durch meine Leistung. Der Guido Baldes, ein Theologe, der viel über das jüdische Fest und der jüdische Jesus hat geschrieben, schreibt, und das möchte ich euch vorlesen in einem Zitat, und das Zitat, das ich finde, das bringt es recht auf den Punkt. Überhaupt sollen die Opfer in der Bibel nicht in erster Linie Gott verändern, sondern mich. Denn sie drücken eine innere Haltung bildlich aus. Ich bringe Gott etwas von dem, was er mir geschenkt hat, weil ich weiß, dass es nicht mein eigener Besitz oder mein Verdienst ist, sondern eine Gabe Gottes. Und eigentlich ist es schon im Alten Testament nicht in erster Linie um das Ritual vom Opfer gegangen, sondern um die innere Herzenshaltung. Aus welchem Grund bringe ich das Opfer? Weil in Zacharia 7, 3 bis 5 redet ein Prophet zum Volk Israel und sagt, ihr habt gefastet, ihr habt betet. Und uns würde vielleicht sagen, ihr habt den Gottesdienst besucht oder ihr habt dieses so eins gemacht und sogar noch etwas gespendet. Aber er fordert sie aus und fragt, habt ihr das wirklich für mich getan? Ist es eine innere Haltung von, hey, ich will wirklich Gott vertrauen. Ich will ihn wirklich ins Zentrum stellen. Ich will wirklich alles auf ihn setzen. Ich will ihn wirklich von ganzem Herzen lieben. Und das Krasse ist, wenn wir beim Altar als Hingabe sind, ist schon, Gott macht uns ein unglaubliches Geschenk. Es ist wie eine Dusche am Kreuz. Unsere Strafe gegen seine Vergebung. Unser Tod gegen Leben, Sünde gegen Gerechtigkeit, Fluch gegen Segen, Schande gegen Herrlichkeit, Krankheit gegen Heilung. Und Römer 12,1 sagt, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Also wenn wir in unserem Herz realisieren, wie gross das Geschenk von Gott ist, ist, glaube ich, unsere automatische Reaktion Hingabe, Anbetung. Nicht als Bedingung, sondern als eine Reaktion. Weil wir so reich beschenkt sind, wollen wir plötzlich gar nicht anders als Gott zu dienen und zu sagen, hey, ich will dich verherrlichen, ich will dich anbeten, ich kann gar nicht anders. Und so ladet Gott uns schon auch ein, dass er sagt, ich gebe mein ganzes Leben dir her. Und unsere automatische Reaktion darauf könnte sein, und ich im Gegenzug auch. ich will als Dank mein ganzes Leben für dich leben. Und das bedeutet dann, wie es bei diesem Gesetz, wie der Esra sieht, von Mose, finde ich einen schönen Vers, richtet euch nach meinen Weisungen, denn sie bringen das Leben. Und ich weiss, die Idee vom Gesetz ist, glaube ich, bei uns manchmal auch ein bisschen falsch angekommen. Gesetz klingt immer so, du sollst, du musst, und wenn du das nicht, dann kommt dann dieses, und dann bestraft der Gott. Ja, auf eine Art hat es etwas. Aber wir verstehen, glaube ich, Gesetz so ganz falsch. Wenn man das hebräische Wort von Gesetz übersetzt, oder die Juden nennen die ersten 5 Bücher, wo wir darüber sagen, das ist das Gesetz, nennen sie Tora. Und wisst ihr, was Tora bedeutet? Tora bedeutet Weisung, Lehre, göttliche Anleitung. Es bedeutet, herzuweisen oder Weg zu zeigen. Es gibt Theologen, die nennen es väterliche Weisung. Und ich finde, das ist ein ganz anderer Ansatz als der Gesetz. Und wenn wir nach diesen väterlichen Weisungen leben, merken wir plötzlich, dass echtes Leben kommt. Nicht, weil er uns etwas verbietet und sagt, so und so sollst du nicht, sondern weil er das Gute und das Beste für dich will. Ora et labora. Das ist unser Jahresmotto und das begleitet uns. Es ist übrigens lateinisch und bedeutet bete und arbeite. Der Spruch stammt aus einer benediktinischen Klosterregel und drückt eigentlich das Ideal aus zwischen Leben, also geistliches Leben, Gebet und Tätigkeit, Arbeit. Und sie sagt, das soll irgendwo im Gleichgewicht sein, aber vor allem in Verbindung miteinander. Und ich finde, das passt ganz gut zu unserem Predigtthema. Gott im Zentrum. Das Wichtigste zuerst bedeutet in erster Linie in Verbindung zu sein mit Gott. Nicht nur ab und zu am Sonntag oder eben, wenn das Laubhüttenfest ist oder wenn wir vielleicht Ostern, Weihnachten oder sonst ein Fest feiern, sondern immer in Verbindung zu sein. Und ich meine, die Predigt wird heute im Radio ausgestrahlt. So schön, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr zulässt, ob im Auto oder daheim auf dem Sofa, spielt keine Rolle. Das ist eine Freude. Aber ich glaube, dass eigentlich gerade das Radio ein sehr gutes Bild ist, um das zu veranschaulichen. Andauernd in dieser Verbindung mit Jesus zu sein. Und so habe ich euch ein Radio mitgebracht und ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr hört ja Radio, euch muss ich es nicht erklären. Wer hört heute noch Radio von euch? Wo ich ja noch etliche, wo ich Automechaniker war, hat man morgen das Radio angelassen und dann hat er den ganzen Tag gelaufen. Und ich habe herausgefunden, dass zum Beispiel übrigens jede Person über 15 Jahre hört heute im 2025, ist die Statistik, nur 77 Minuten Radio pro Tag. Also, das ist also noch das Bild, wo wir uns daran erinnern können. Wie funktioniert das Radio? Ganz vereinfacht. Da gibt es eine Sendung. Im Radiostudio werden Schallwellen, Stimmen, Musik in elektronische Signale umgewandelt. Auf eine Übertragung aufbereitet. Dann kommt eine Übertragung, also da gibt es einen Sendemast, und dann sendet dann die Signal irgendwo in die Welt raus, und dann braucht es einen Empfänger, wo ein Radiogerät, wo die Signal wieder aufnimmt, verarbeitet, und eigentlich die gewünschte Frequenz raussibbelt, und das dann für die Ausgabe über einen Lautsprecher, wieder zu Tönen oder in Tönen verwandelt. Also das heisst, wenn du Radio hören willst, brauchst du so ein wunderbares funktionierendes Radio. Du brauchst eine Antenne, jetzt fahre ich hier mal die Antenne aus, dass du auf Empfang bist. Dann musst du das Signal empfangen und die richtige Frequenz einstellen. Jetzt schalte ich das Radio da mal an und ihr hört einfach mal ein Rauschen. Wenn ich da jetzt ein bisschen umdrücken, wird es schon ein bisschen klarer und plötzlich merken wir Radio BO. Es funktioniert. Jetzt kann ich den Sender einstellen. Oh, schön. Wunderbar. Was wollte ich euch damit sagen? Ora et labora. Gott im Zentrum, geht es um die Verbindung. Nur ein bisschen anders. Gottes Radio aus dem Himmel sendet 24/7. Immer.
Er ist immer live, er ist immer da, er ist immer wach. Er ist immer auf Sendung, die zu dir und zu mir reden. Durch sein Wort, aber auch durch sein Geist. Die Übertragung von diesem Signal passiert durch die Luft. Der Geist Gottes wird beschrieben als Hauch, Luft, Wind. Der Paraklet, der Jesus-Stellvertreter hier auf Erden. Einfach unsichtbar. Niemand hat gesehen, wie jetzt das sichtbar war, wie die Signale hier auf dem Radio sind angekommen. So ist es im Geist Gottes. Die Übertragung passiert durch den Geist Gottes. Und jetzt kommst du nur noch hier als Mensch ins Spiel, als funktionierendes Radiogerät. Es ist an dir, ob du deine Antennen ausfährst und überhaupt was hörst. Empfahre, was Gott sagt, die himmlischen Botschaften, der sein Geist. Das ist dein Entscheid. Es ist freiwillig. Und wir merken, du hast es in der Hand, ob du überhaupt den Radiokanal von Gott einstellst. Ob du wie in Verbindung bist mit ihm. Ob du den Radiokanal hörst. Ob du den Radiokanal glaubst. Ob du nach dem Radiokanal vielleicht lebst. Oder ob du dem Radiokanal Prioritäten gibst. Oder ob du dem Radiokanal aus dem Himmel direkt in dein Herz vertraust. Und ich glaube, es gibt, wir wissen, es gibt nicht nur Radio BH, es gibt ganz viele unterschiedliche Radiokanäle. In der Schweiz gibt es etwa 150 Radiosender, weltweit von etwa 60'000 Geräten oder vielleicht sind es so viel mehr. Und die stehen für mich aber auch irgendwo ein bisschen für die vielen Möglichkeiten, die wir haben, von Sachen, die uns prägen können, von Sachen, die uns ablenken können, von Sachen, die in unser Leben hineinrisseln. Und meine Frage ist eigentlich, welchem Programm folgst du? Folgst du vielleicht dem Programm von unnötiger Zeit auf Insta, Snapchat, YouTube, WhatsApp oder was auch immer, News aus aller Welt. Oder dem Kanal von Netflix, Serien, jede Disziplin von der Olympiade, die jetzt gerade kommt, reinzuziehen. Oder vielleicht die, die jetzt später hören, wie viel das er sich gehört hat oder geschaut hat, die Olympiade. Vielleicht ist es der Radiokanal von Reichtum um jeden Preis, von Hausbauen, PV-Anlage auf das Dach, Tesla Carport und Trampolin, gutes Bild gegen aussen, gut dastehen von Menschen, egoistische, selbstsüchtige Wünsche, unzählige Möglichkeiten auf Freizeitaktivitäten, Vereine, Konzerte, die Angst, etwas zu verpassen oder irgendwo einen Ordnungswahn und einen Erledigungsdrang. Welchem Programm folgst du? Welches Programm kommt bei dir zuerst? Hörst du die väterliche Weisung, die zum Leben führt? Bist du verbunden mit Gott? Wo stehst du? Oder weißt du überhaupt, wie das Radio von Gott klingt? Teils ist es ähnlich wie im Radio BA, weil es gibt auch Grüße. Und zwar der Paulus. Der sagt, grüßt Priska und Aquila, seine Mitarbeiter, Römer 16. Und ich finde, der legendärste Gruß. Und wenn ich schon mal die Chance habe, im Radiobüro einen Gruß auszurichten, will ich es jetzt machen. Und dann geht es so. Hallo Vater. Hallo Mutter. Gen Z kennt ihn. Aber wisst ihr, was der Vater im Himmel für einen Gruß sagt, wenn du sein Radio anlegst? Mein geliebter Sohn. Meine geliebte Tochter. Und ich möchte zum Abschluss einen Text aus lauter Bibelfersen vorlesen, so wie das Radio vom Vater im Himmel klingt. Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, mein geliebtes Kind. Mein geliebtes Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du dich hinsetzt und wann du aufstehst. Durch mich allein lebst und handelst du. Ja, mir verdankst du alles, was du bist. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Du bist kein Zufallsprodukt. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Ich bin kein ferner und kein zorniger Gott. Ich bin die Liebe in Person. Ich will dich mit meiner Vaterliebe beschenken. Ich gebe dir mehr, als dir dein irdischer Vater je geben könnte. Denn ich sorge für alle deine Bedürfnisse. Ich meine es gut mit dir und gebe dir Hoffnung und Zukunft. weil ich dich schon immer geliebt habe. Meine Gedanken über dich sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wenn ich an dich denke, dann juble ich. Ich will dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen. Ich kann viel mehr tun, als du dir je vorstellen kannst. Ich tröste und ermutige dich und ich gebe dir Kraft. Meine Barmherzigkeit ist grenzenlos. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, wirst du mich finden. In Liebe, dein Vater, der allmächtige Gott. Was ist für dich das Wichtigste? Was kommt bei dir zuerst? Auf welchen Radiokanal fokussierst du dich? Ist es bei dir der Altar, das Kreuz, die Beziehung zu Jesus Christus, wie es in Esra 3 beim Volk Israel war? Oder ist es etwas anderes? Es ist deine freie Entscheidung. Aber wenn du willst, kannst du heute Morgen in einem Gebet Gott einfach sagen, ja, ich möchte dich als Zentrum haben. Ja, ich möchte auf dich vertrauen. Ja, ich möchte meinen Fokus auf dich setzen. Oder ja, ich möchte wirklich mein Leben in voller Hingabe für dich leben und dir nachfolgen. Du kannst sagen, ja, vergib mir meinen Alleingang, vergib mir meine Schuld. Ich will zum Abschluss beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du so ein guter, wunderbarer Gott bist. Und ja, mein Wunsch ist es, ich will dich im Zentrum haben. Ich will dich an erster Stelle haben. Ich will auf dich vertrauen. Ich will dir nachfolgen. Und ich danke dir für all das, was du hast da, dass du gezahlt hast mit deinem Tod am Kreuz und mit deiner Auferstehung, dass es überhaupt möglich ist, dass ich eine Beziehung mit dir haben darf. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du immer wieder auch zu uns redest, durch deinen Geist. Und ich will wirklich immer wieder auf Empfang stellen und sagen, ich will nach deinem Radioprogramm leben. Und so danken wir dir, dass du mit uns bist, dass du mit uns kommst und dass wir dich zu jeder Zeit anrufen dürfen. Weil du hast gezahlt, weil du den Zugang hast ermöglicht. In deinem Namen Jesus. Amen.
Die Wilder sind mir schon.
Liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio BEO, wir haben den Gottesdienst aus der Freien Missionsgemeinde Frutigen im Zentrum Rheinbrück vom Sonntag, 1. Februar, gehört. Die Predigt hat der Pastor Christoph Winiger gehabt. Danke an die Band, die unsere Anbetung begleitet hat. Für die Technik war der Urs Bösiger verantwortlich gewesen. Wenn ihr den Gottesdienst noch einmal hören wollt, könnt ihr ihn auf CD bestellen, und zwar telefonisch beim Urs Bösiger unter dem Telefon 033 823 12 85. Ich wiederhole, 033 823 12 85. Ihr könnt den Gottesdienst auch auf unserer Webseite nachhören unter www.kibeo.ch. Also Kirche am Radio BEO, kibeo.ch. Anschliessend kommt hier auf Radio BEO der BEO-Sonntag. Bleibt also dran.
Am nächsten Dienstag am Abend, am 5. Mai, sind wir mit den Kirchensendungen bei euch. Am Abend macht die mit dem BEO-Kirchenstübli. Mit Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus den Kirchen der Region. Anschliessend von 9 bis 10 BEO-Kirchenfenster. Vom Schweizer Gardist zum Seelsorger. Der Manuel von Däniken nimmt uns mit in die Schweizer Garten. Moderiert vom Roland Not. Am nächsten Sonntag, 10. Mai, ist von 9 bis 10 BEO-Gottesdienst aus der reformierten Kirche Adelboden. Predigt hat der Tim Henni. Allen Zuhörern wünsche ich einen schönen Sonntag.